ARD.
Herzlich willkommen in unserer Runde. Exklusiv als Podcast sind wir. Also, ne? Weder als Brillenmodell noch als, was weiß ich, Fashion Collection oder so. Uns gibt es echt nur als Podcast. Ja. Exklusiv als Podcast. Ja. Ist auch krass, ne?
Also, man würde erwarten, dass es uns als Fertighaus gibt. Oder als Drink.
Abgewracktes Fertighaus. Oh, den Liebling-Drink. Ja, okay, könnte man nochmal gucken. Mal. Oedinger haben wir schon.
Gut. Du hast ja in deinem Leben noch nicht mal einen Oedinger getrunken. Kaffee ist ja für dich überhaupt kein Thema.
Ja, ist richtig. Tut mir leid.
Wahnsinn, 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 dass es Menschen gibt, die in ihrem Leben noch keinen Kaffee getrunken haben.
Ich habe aber einen, wie hieß denn dieser Kinderkaffee? Das war so ein Kinderkaffee, den haben Kinder getrunken. Und dann fühlte man sich so als Zehnjähriger, so ganz erwachsen, weil wir so unseren eigenen Kaffee hatten. Okay, egal.
Du kannst auch so deinen eigenen Kaffee haben. Weißt du?
Ein Kinderkaffee war das. Also der hatte sowas, so ein leichtes Aroma, aber natürlich war das kein Kaffee. Komisch, mir fällt nicht mehr ein, wie der heißt. Okay, Anja aus Potsdam hat uns geschrieben. Ihr kennt mich noch nicht, aber ich höre euch schon eine ganze Weile beim Gartenarbeit, Bügeln, Wäsche legen. Hab auch so wunderbare Tipps schon bekommen. So, und jetzt aber, sie sagt, eigentlich bin ich Dekorateurin und Grafikdesignerin, derzeit aber aus verschiedenen Gründen einfach Hausfrau. Mama eines 15-jährigen Eduard, krasser Name, oder? Eduard.
Super.
Und Rückenfreihalterin für den selbstständigen Manager-Ehemann. So, jetzt zu meiner Geschichte. Ihr verpennt nochmal den Fall der Berliner Mauer, sagte mein Papa gern, wenn wir früher sonntags gern so richtig ausschliefen. Damals, in der ehemaligen DDR, musste man auch samstags zur Schule. Deshalb ließen meine Schwester Grit und ich es uns nicht nehmen, ausgiebig am einzig dafür möglichen Tag der Woche auszupennen. Einmal, und das werde ich nie vergessen, hing mein Paps im Türrahmen unseres Kinderzimmers stehend noch einen Satz dran. Ihr werdet es vielleicht noch erleben, dass die Mauer fällt. Ihr werdet es vielleicht noch erleben, dass die Mauer fällt, ich aber nicht.
Oh.
Mein Vater muss damals Anfang 40 gewesen sein. Er sah in dem Moment unheimlich traurig aus und ließ seine kräftigen Schultern hängen. Er verstarb 1987 mit 45 Jahren an den Folgen jahrelanger Depression. Der Schock war groß. Ich war damals 15 und erinnere mich gut an diese Nebelwolke aus Trauer und nicht wahrhaben Wollens, die mich wochenlang umgab, hänge ich doch sehr an meinem Papst. Immerhin hatte ich so tolle Erinnerungen an eine wahnsinnige Zeit, die wir durch seinen Beruf hatten. Wir durften 4 Jahre auf Kuba leben und ich, damals noch nicht mal ein Teenie, genoss die Wochenenden an einsamsten Karibikstränden und in herrlichsten Piscinas mit meiner Schwester und anderen Kameraden. Die wunderbare Mentalität der Kubaner, die lebensfrohe Musik und die einmalige Flora dieser Insel machten diese 4 Jahre zu einem echten Highlight für uns als Familie, als Family. Mein Papa, der ein echter Haudegen sein konnte, und meine blonde, schöne Mutter hatten eine einmalige Zeit mit viel Cuba Libre, begleitet von Salzerklängen und Partys unter Palmen. Zurück im grauen Osten ging es mit meinem Vater schnell bergab. Nach über 30 Jahren erweckte meine Mutter, die nicht mehr so mobil war, sein Urnengrab stillzulegen. Ich fand das doof und aktivierte meine Jugendliebe Steffen, der Gärtner bei uns im Dorf nahe Leipzig war. Ich war inzwischen nach Potsdam gezogen, aber immer wieder mal dort. Ich bat ihn also, das Grab stillzulegen, die Urne aber nicht, wie es Vorschrift war, zu entsorgen, sondern mir auszuhändigen.
Das ist verboten.
Ja, aber ich glaube, es ist verjährt, hoffentlich.
Okay.
Sonst würde sie es nicht schreiben. Zeitlich passte es super, denn ich war sowieso in meiner alten Heimat auf eine Gartenparty eingeladen. Als ich dort angekommen, mein Auto parkte, lief Steffen schon auf mich zu. In der rechten Hand, Steffen war immer schon recht pragmatisch, eine Aldi-Tüte mit sichtbar schwerem Inhalt. Etwas unsicher nahm ich meinen Papa entgegen und legte ihn erstmal in den Kofferraum. Also seine Asche, versteht sich.
Ja.
Steffen meinte noch, die Urne sei wohl beim Ausgraben etwas kaputt gegangen oder war schon kaputt und der Inhalt könnte feucht sein. Okay, dachte ich, jetzt erstmal Party, Gedanken dazu später. Wieder zu Hause in Potsdam, es war ein herrlicher Sommertag, nahm ich die Aldi-Tüte mit auf meine Terrasse. Tatsächlich, die Urne aus DDR-Plastik hatte einen richtigen Schlatz.
Ein was?
Schlatz. Okay. S-C-H-L-A-Z.
Dann vielleicht ein Riss oder so.
Genau. Ich musste okay. Papas Asche unbedingt trocknen. Es war windstill und heiß, optimale Bedingung. Ich holte Kartons aus dem Keller und begann, seine Asche darin hineinzuschütten. Oh je, was für ein Schock. Dachte ich bisher, die Asche sei so kleinteilig wie die, die man aus dem Kamin holt, wurde ich eines Besseren belehrt. Es rieselte ganze Stücke in den Karton. Ich sah eindeutig Gelenkkopf, Gelenkpfanne. Was? Das war zu viel für mich.
Knochenteile.
Ich brach die Aktion erstmal ab und schlief eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen trank ich mir etwas Mut mit einem Gläschen Prosecco an und dachte, du hast dich nie von deinem Papst richtig verabschieden können. Tu es jetzt und mach eine Zeremonie draus.
Ja.
Und so ging das auch. Ich ließ seine Asche mehrere Tage in den Kartons von der Sonne trocknen und nutzte die Zeit zum intensiven Abschied, zum Erinnern. Es war gut. Da ich kein Mensch bin, der gerne plant, ging ich wieder in den Keller, um mich inspirieren zu lassen. Schließlich wollte ich Papas nunmehr trockene Asche nicht in den Kartons lassen. Ich fand eine wunderschöne Holzkiste, wunderbare Holzkiste, und fand, es passt. Ich füllte meinen Papa um und stand mit der Kiste auf dem Arm auf der Terrasse. Wohin jetzt mit ihm? Wieder einbuddeln? Nein, er war viel zu freiheitsliebend. Und da nahmen meine Gedanken ihren Lauf. Hatte er nicht immer davon geträumt, mal einen Mercedes zu fahren? Habe ich nicht unten in der Garage einen wunderbaren Mercedes, Baujahr 87, stehen? Ja, habe ich.
Was?
Manchmal, wenn meine Mama oder meine Schwester mich besucht, holen wir den schicken Mercedes raus und drehen eine Runde.
No way.
Mit Paps. Das war meine Geschichte für euch. Herzliche Grüße.
Euer Anja. Der wohnt jetzt im Mercedes? Im Pappkarton?
Ja, oder dann doch auf dem Kaminsims, wie bei den Amerikanern in der Zwischenzeit. Oder,
wow.
Ja, und sie nimmt ihn dann mit ins Auto oder er ist immer im Auto. Mhm. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Ist eine Geschichte, Anja. Danke.
Das ist wirklich eine Geschichte, Anja.
Ja. Okay.
Tausend Dank. Gabi Salengre. Du erinnerst dich, Gabi ist die vom Ping-Pong Parkinson, unsere Medaillengewinnerin. Mhm. Ich habe noch eine kleine.
Mit der lustigen Fluggeschichte.
Genau. Die Geschichte ist so
gut. Die war so gut.
Ja, ganzen Ping-Pong-Parkinson-Spieler, alle in diesem Flieger.
Und eine Flugbegleiterin, die irgendwann, weil sie nicht weiß, ob sie jemanden in die Nähe des Notausganges sitzen kann, der nicht eine leichte Beeinträchtigung hat. Ist hier irgendjemand, der nicht Parkinson hat?
Ja, also.
Oder das war doch die zentrale Frage.
Das war wirklich eine Geschichte, unglaublich. So, ich hätte noch eine kleine, aber lustige Geschichte aus meiner kurzen Ping-Pong-Parkinson-Zeit und hoffe, dadurch nun noch endlich eure Parkinson-Fachfrau in Residence zu werden. Ja, Gabi,
bist du doch längst.
Natürlich. So, ich wäre gerne bei Fragen von euch oder von Parki-Lieblingen als Fachfrau bzw. Ansprechpartnerin für euch da. Also, Deal? Yes, Deal.
Deal.
Gabi. So, also, kurz nochmal zur Geschichte von mir. Im Jahr 2022 war ich ja zu meiner ersten Ping-Pong-Parkinson-WM in Pula. Wo ist das? Ist Pula, Slowenien irgendwie?
Das
die Ecke?
Klingt.
Oh, ich weiß es jetzt auch
das
gar nicht.
Das könnte auch Pula? Ui, wo ist denn das?
Ich meine, es ist Slowenien, Kroatien, Serbien. Kroatien ist es.
Kroatien, okay.
Pula, Kroatien. So. Mhm. Genau. Nach dem Eintreffen dort fuhren wir direkt zu unserer Ferienwohnung. Schlau wie wir waren, lag diese nur 200 Meter von der Halle entfernt. Leider aber ohne Aufzug im 5. Stock und ich kämpfte mich mehrmals täglich die 95 Stufen hoch und runter. Ob sie deshalb so günstig war? Egal, auch geschafft. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, klar gleich zur Halle. Dabei muss man wissen, dass Parkis und Tischtennis eine Hassliebe darstellt. Wir sind schon morgens circa eine Stunde vor der Öffnungszeit da, laute Musik dabei und freuen uns auf die Leute, die da sind und nach Hause, nach Eintrudeln. Okay, da stimmt was nicht mit dem Satzbau. Und abends, wenn die Medikamente alle aufgegessen sind, schlürfen wir glücklich und völlig losgelöst wieder in die Hotels. Schlurfen wir glücklich
schlurfen,
und völlig...
Schlurfen, okay.
Schlurfen,
gut.
Schlurfen wir
Hammer.
Glücklich
ja,
und völlig los wieder in die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen und freuen uns auf den nächsten Tag.
Yes.
Was mich beim ersten Eintreffen an dieser Sporthalle doch etwas irritierte, das war das Schild an der Eingangstür. Dieses Schild forderte alle Besucher auf, doch die Halle ohne Schusswaffen zu betreten.
Nein.
Ich merkte schnell, dass alle Beteiligten dieses Wettkampfs kurz irritiert waren. Doch nur kurz, denn irgendjemand von der großen PPP-Familie überklebte es einfach mit einem Tischtennisschläger und schrieb dazu, nur diese Waffe ist erlaubt. Die Eröffnungsfeier war für den nächsten Tag im circa 5 Kilometer entfernten wunderschönen Kolosseum um 15 Uhr geplant. Um als coole Mutti noch mithalten zu können, nahmen wir anstelle eines Taxis die E-Scooter. Ich zum ersten Mal auf so ein Gefährt und dank der vielen kleinen Steine auf dem Boden bald nicht mehr cool, Mom. Ich schaffte es ohne Sturz, aber viel zu spät dort anzukommen. Die Feier war schon angefangen und der Bürgermeister von Pula las gerade alle teilnehmenden Nationen vor. Zum Glück noch am Anfang versuchte ich, mit im großen Color zu orientieren. Mich zu orientieren. Also es geht um Farben auf jeden Fall.
Okay,
Team
okay.
Germany in schwarzen Hosen und roten Pullovern. Ja, da waren sie. Und schnell rannte ich zu der Gruppe. Mhm. Und schon wurde das Team Germany genannt. Mhm. Voller Stolz dabei zu sein, schrie ich Germany. Ja, laut meiner Familie wohl auch mehrmals. Und das sehr laut. Bis ich mich umdrehte und dachte, warum ist die Stimmung hier so schlecht? Denn alle um mich herum waren still und irgendwie fühlte ich mich so komisch angestarrt. Und das war der Grund. Nicht nur Team Germany hatte rote Teamjacken an, sondern auch, wie ich es nun am Klang von mindestens 10 Kuhglocken hörte, auch die lieben Schweizer.
Nein.
Rot, wie die Farbe meines T-Shirts, war nun auch mein Kopf. Gut, da die PPP eine große Familie ist. Liebe Grüße von Gabi Sanagre. Das haben wir so herrliche Momente, Gabi. Das haben wir große, große Freude. Tausend Dank. So, Barbara hat uns geschrieben, Barbara Recher. Mhm. Über diese Zeilen bin ich neulich beim Lesen gestolpert. Es sind nur 3 Zeilen. Es ist wie ein kleines Gedicht.
Okay.
Ein Schluck ist schnell fort. Der Gaumen erinnert sich. Echo der Aromen. Ist so ein bisschen wie ein Elfchen.
Ist ein bisschen, er hatte ein bisschen Elfchen-Charakter, ja.
Ja, und diese Zeilen, ich weiß den Kontext nicht, aber sie sind aus Das Apfelblütenfest von Carsten Henn. Das ist ja der, der auch den Buchspazierer geschrieben hat.
Okay.
Ein Schluck ist schnell fort. Der Gaumen erinnert sich. Echo der Aromen. Fand ich auch irgendwie so ganz schön. Mhm. Thomas Schlapprichter. So, gerne sende ich euch nochmals meinen Lieblingsglücksmoment. Oh, nächste Woche machen wir wieder ganz viele Glücksmomente.
Super, okay.
Ganz viele Glücksmomente. Sende ich euch nochmals meinen Glücksmoment, den ich gerne mit euch und den Lieblingen teilen möchte. Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die so leise beginnen, dass man sie erst Jahre später richtig hört. Mhm. Ich bin seit dem 22. Februar 22. verheiratet. Mein Wunschdatum. Es ist meine 2. Ehe.
Okay.
Meine Frau lebt und arbeitet in Marburg. Ich lebe nun seit fast 26 Jahren in der Schweiz. Wir sehen uns alle 4 bis 6 Wochen zwischen Arbeit, Verpflichtung und Familienleben. Auch krass, gell?
Das
alle
ist ja
vier bis
alle
sechs
vier
Wochen.
Bis sechs Wochen. Nur mal, das ist ja ein Dutzend Mal im Jahr.
Ja.
Oh wow.
So. Mhm. Wir beide haben je 2 Kinder aus unseren ersten Ehen. Und weil wir in erster Linie Eltern sind und erst in zweiter Linie ein Ehepaar, leben wir noch in 2 verschiedenen Ländern.
Ah.
Wir wissen, dass die gemeinsame Zeit kommen wird, aber bis dahin tragen wir unsere Nähe im Herzen und unsere Geduld im Alltag. Ist echt, ich finde es eine reife Leistung,
wow.
Aber okay.
Also wenn das klappt, Hut ab, das ist ja toll.
Ich kenne meine Frau seit über 30 Jahren. Wow. Damals war sie die neue Freundin eines meiner besten Freunde. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich sie zum ersten Mal sah. Da war dieses Gefühl, ein stilles, warmes Gefühl, wie eine Tasse Kakao an einem verschneiten Wintertag. Und ich dachte, genau so müsste meine Frau sein.
Oh.
Aber ich habe nie etwas gesagt. Ich hätte es ja auch gar nicht gekonnt. Sie war vergeben.
Mhm.
Ja, mit seinem Kumpel war sie ja zusammen.
Mhm.
Und dann, ich war vergeben. Ich war jung und das Leben schien noch unendlich lang.
Mhm.
Ein paar Jahre später zog ich erst nach München, dann in die Schweiz. Sie heiratete meinen Freund, ich lernte in der Schweiz meine erste Frau kennen. Wir beide bauten uns unser Leben auf und irgendwann zerbrachen beide Ehen. Und dann, das ist jetzt 9 Jahre her, fasste ich mir ein Herz und rief sie an.
Das ist aber mutig.
Ich weiß, ich sagte ihr, was ich all die Jahre nie ausgesprochen hatte, dass ich schon damals in diesem ersten Augenblick gewusst hatte, dass sie der Mensch ist, der für mich bestimmt ist. Sie war so überrascht, dass sie erst einmal einen Schnaps trinken musste. Kein Wunder, nach all den Jahren kam das Geständnis völlig unerwartet.
Mhm.
Aber sie verstand. und sie fühlte. Ich habe sie nie vergessen und wir waren all die Jahre freundschaftlich verbunden. Sie war in meinem Kopf und in meinem Herzen immer der Maßstab für alles, was danach kam. Kein Mensch konnte je so sein wie sie. Kein Vergleich, kein Ersatz. Sie war einfach das Original.
Wow.
Heute führen wir eine Beziehung, die von Entfernung, Vertrauen und ganz viel Gefühl lebt. Wir telefonieren jeden Tag, aber verzichten bewusst auf Videoanrufe. Nicht, weil wir uns nicht sehen wollen, sondern weil wir uns diese ganz besonderen Momente nicht nehmen lassen möchten. Dieses erste Wiedersehen nach Wochen, der Blick in ihre Augen, die Umarmung, die alles andere vergessen lässt. Wenn wir uns sehen, ist es jedes Mal wie ein Neuanfang. Und gleichzeitig so vertraut, als wären wir die letzten 30 Jahre nur ein Atemzug gewesen. Als wären die letzten 30 Jahre nur ein Atemzug gewesen. So wie an jenem Tag vor über 30 Jahren, als ich sie zum ersten Mal sah und dachte, genauso müsste meine Frau sein. Das ist mein Lieblingsglücksmoment. Euer Liebling aus der Schweiz. Das ist schon ein bisschen romantisch.
Wow.
Ne? Romantisch ist das.
Wow.
Echt,
ja. Und ich sag dir mal was, das kann ja auch nur für so manchen Liebling da draußen ein kleiner Hoffnungsmoment sein. Ne? Weil wir ja wissen, dass Menschen sich fragen, was brauche ich für eine Beziehung, was ist für mich gut, in welcher Beziehung bin ich gut aufgehoben, wie kann ich mir das vorstellen? Und wie oft gibt es die Situation, dass Leute sagen, ja, aber das läuft auf eine Fernbeziehung hinaus oder das läuft auf Unterschied wegen Parallelfamilien und Familien aus dem ersten Leben und so weiter. Oder Beruf, ne, gibt es ja die verschiedensten Gründe. Guck mal, die kriegen das hin. Die sehen sich nur alle 4 bis 6 Wochen.
Und dann zwischendurch noch nicht mal. Ich finde es auch
toll. Kein Videocall und nichts.
Wahnsinn, krass. Ich glaube, diese Wiedersehensmomente sind dann wirklich besonders.
Ja.
Und man vergisst ja auch dann in der Zwischenzeit, wie jemand aussieht. Also so ein bisschen so. Also die
und guck mal, ich bin ja ein ganz anderer Typ, aber wer weiß, vielleicht muss man sich einfach mal öffnen. Aber ich finde, das Schöne an der Beziehung ist, dass man parallel ein anderes Leben noch lebt, nämlich das des anderen und immer weiß, der oder die andere macht jetzt gerade das, fühlt jetzt gerade das. Das finde ich eigentlich so spannend an einer Beziehung, aber das ist ja bei denen dann ganz anders. Es wird ja Tage geben, an denen sie nicht telefonieren, einander vergessen, glaube ich nicht, aber
also
einander
sie telefonieren
nicht die ganze
im Prinzip jeden Tag.
Ja, aber es wird auch Tage geben oder Momente am Tag, wo sie nicht aneinander denken, weißt du? Würde ich ja erstmal denken, dass da was fehlt, aber offensichtlich nicht. Guck mal, wie gut das klappt bei denen.
Naja, gerade deswegen würden jetzt viele rufen, Absence makes the heart grow fonder, heißt es ja.
Wie bitte nochmal?
Absence makes the heart grow fonder.
Oh, da ist was dran.
Gibt es da nicht auch ein deutsches
Abwesenheit?
Fonder? Moment mal.
In der Abwesenheit, the heart grows fonder.
In der Abwesenheit gedeiht die Liebe umso mehr. Aber gibt es nicht auf Deutsch auch irgendwas?
Weiß ich nicht.
Absence makes the heart grow fonder.
Schreibe ich sofort auf, finde ich sehr
schön. Okay, super. Dann habe ich ja vom Salz erzählt letzte Woche. Ich war ja im Salzbergwerk in Berchtesgaden und da wird ja Salz gewonnen und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und ich hatte ja auch erzählt von einem Salz, das 1 Million Jahre alt war. Ja, das hat Johann Lafer mal mitgebracht, als wir fürs Radio diese Grillparty hatten. Und Philipp hat sich aus Hamburg gemeldet. Philipp macht dort die Morgensendung bei NDR Kultur, hat auch einen Podcast, der heißt Philipps Playlist. Da war ich auch schon mal zu Gast. Durch Philipp habe ich übrigens Anna, die Organistin überhaupt kennengelernt. Philipp hat mir damals eine CD geschenkt, weil er mit ihr schon 2 Jahre vorher in London mal ein Interview gemacht hatte.
Okay.
Und durch Philipp habe ich die überhaupt erst kennengelernt.
Mhm.
Philipps Playlist, da hat er so Gäste und spielt auch mal am Klavier so Überleitungen, weil er einfach auch ein verdammt guter Musiker ist und so. So, und Philipp ist noch gerade was eingefallen. Er hat neulich im Supermarkt ein Salz, wie ich damals, aus der Kalahari-Wüste gekauft. Mhm. Auf dem Etikett stand 300 Millionen Jahre alt.
Jesus.
Ich meine, bei mir stand nur 1 Million, aber vielleicht täusche ich mich. Und jetzt kommt das Entscheidende. Achtung. Auf dem Etikett steht 300 Millionen Jahre alt, auf der Rückseite mindestens haltbar bis Juli 2029.
Ja, das ist albern.
Das ist das Schöne. Und das hatte ich unterschlagen letztes Mal.
Das ist schon
genauso.
Verrückt.
Darüber habe ich mich doch damals schon auch so amüsiert, dass da auch Mindesthaltbarkeitsdatum Ja, großartig.
Da hättest du aber die Lady fragen müssen, die mit euch diese Führung gemacht hat durch das Salzbergwerk.
Ja.
Gibt es da, gerät das Salz in einen anderen Zustand, wenn es abgebaut wurde und eingetütet wurde und kommt, rührt daher dann dieser, der Haltbarkeitshassel?
Ich weiß es nicht, ehrlich
vielleicht
gesagt.
Vielleicht ist das dann anders, vielleicht ist das dann nicht mehr in der, da unten, weißt du, wo die Luft ja auch eine andere ist. Du erzähltest ja, dass das so ein ganz anderer, dass man da so ganz anders atmet und sich so reinfühlt. Vielleicht ist das Salz aus dem üblichen Kontext gerissen nicht mehr so lange haltbar oder ist es Unsinn?
Das ist eine super Frage. Was ist mit Salz, das 10 Jahre da einfach in der Verpackung verbleibt? Mhm. Wird es schlecht oder wie Honig hält es eine Ewigkeit?
Ich habe gerade ein Honigglas ausgewaschen, weil ich das auch wieder benutze, wenn ich was verschenken will, was ich gekocht habe. Da stand auch ein Haltbarkeitsdatum, so ein Aufkleber unten drauf unterm Glas. Da habe ich mich auch nochmal gefragt, aber Honig hält doch nun wirklich sehr lang. Das konserviert sich doch selber.
Es muss, glaube ich. Ich glaube, es ist Vorschrift. Es muss irgendein Haltbarkeitsdatum. Mhm. Okay. Naja. Mhm. Also Philipp, danke auf jeden Fall. Ich hatte das so vergessen, dass dieses Haltbarkeitsdatum ja noch drauf war. Also da habe ich mich total gefreut über diesen Moment. So, Silvia Hirsch, zum Thema Klingeltöne kann ich euch noch einen Tipp geben. Wir hatten ja neulich den Klingelton vom Bergdoktor, ne? Den haben wir einmal mal so gehört. So, Enkelinnen haben mir zu 2 genialen Klingeltönen verholfen. Zuerst hatte ich einen ganz normalen Klingelton von der Auswahlliste mit Vogelgezwitscher drauf, den ich fast nie gehört habe. Und dann sagte zum Beispiel mein Enkel, da ich es wieder mal nicht hörte, Oma. Und ein anderes Mal meinte kleine Enkelin, Oma, dein. Ich habe diese Stimmen von meinen Enkeln dann aufgenommen und anschließend konvertiert. Und
das
so
ist der
höre ich, dass nur mein Handy gerade klingeln kann. Viele Grüße von eurer treuen, langjährigen Hörerin aus Bietigheim-Bissingen. So, und ich habe diese beiden Klingeltöne, die sie aufgenommen hat.
Hast du
die,
als
Aufnahme? Die habe ich ja runtergeladen hier. So, und jetzt können wir uns die mal zusammen dann anhören.
Bitte aufhören, ich bin gelangweilt.
Ach, ich habe auch eine, weißt du, hier, das vielleicht noch zur, das kann ich dir beim nächsten Mal vorspielen, das ist auch ganz lustig. Jetzt kommen wir erstmal zu den Klingeltönen. Ah ja, okay, das eine ist, ach so, hier, Achtung, das ist der erste.
Oma, WhatsApp kommt, chill nicht so viel, geh ans Handy ran.
Oma, WhatsApp kommt.
Chill nicht so viel, geh ans Handy ran.
Es ist sehr lustig.
Gott, das willst du aber auch nicht in der Bahn hören, oder?
Ja, das hörst du dann.
Ja, der ganze Wagen.
Ja, das hörst du dann in der Schleife. Und der andere Klingelton ist dieser hier.
Oma, dein Handy pfeift.
Oma, dein Handy pfeift. Ja, und das ist dann, das ist ihr Klingelton. Silvia Hirsch, danke dir. Total schön. Thomas Dornig hat letzte Woche auch zugehört und er hat Elke wieder erkannt. Ich war auf dem Heimweg, sagte er, und hörte wie immer donnerstags den Podcast.
Ja.
Und auf einmal habt ihr eine Mail von Elke aus Pforzheim vorgelesen und einen Kanon abgespielt. Wir erinnern uns an den Kanon, den sie dann singt, wenn jemand zu laut im Zug telefoniert.
Singt.
Fängt sie an, mit den Kindern einfach einen Kanon zu singen. Und da habe ich bei Elke, der Schwiegermutter meiner Schwester, mal nachgefragt. Und sie war es. Die Enkelkinder, mit denen sie dann den Kanon gesungen hat. Ach nee, Quatsch, sie hat ja alleine gesungen.
Die hat sie, ja.
Nur die Enkelkinder, mit denen sie es im Zug dann singt, da haben wir nur keine Aufnahme von, sind mein Neffe und meine Nichte.
Lustig.
Was für eine Überraschung. Kenne sonst noch keine Lieblinge und jetzt habe ich sogar einen in meiner Familie.
Lustig.
Werden uns jetzt immer wieder bei dem Podcast austauschen. Viele liebe Grüße an Elke. Ja, die Elke, die gehört zu seiner Familie. Ah, herrlich. So, und dann haben wir noch von Matthias Kuhlemann. Von Matthias haben wir mal wieder gehört, dem es ja auch viele Jahre lang gar nicht so gut ging.
Ja.
Ich glaube, mit Trennung und so weiter.
Mhm.
Und jetzt hat er eine schöne Nachricht geschickt. Zumindest kommt die schöne Nachricht zuerst, sagt er.
Ja.
Ich werde Papa.
Ja.
So, das ist die schöne Nachricht. Ein Ereignis, das ich mit vielen anderen werdenden Vätern und Müttern teile und dadurch auf den ersten Blick nichts Besonderes sein könnte zu erzählen. Aber es ist für mich etwas ganz Besonderes, wie für jede und jeden anderen individuell auch. Als Mann ist es dann auch nochmal was anderes als für die Mutter. Denn Mutter und Kind sind von Anfang an körperlich miteinander verbunden und vereint. Als Mann entsteht die Verbindung erst nach der Geburt. Das ist Vorfreude und Herausforderung zugleich. Der Weg dorthin ist sehr aufregend. Das erste Ultraschallbild, das erste Mal den Herzschlag sehen, die Berührungen am Bauch meiner Partnerin, die ersten Bewegungen des Babys spüren. Es ist ein Wunder und unglaublich berührend. Den Weg, den meine Partnerin und ich bis hierhin gegangen sind, ist sehr bewegend. Vom Zeigen des Schwangerschaftstests meiner Partnerin und meiner ersten Reaktion, hast du Corona? Lustig. Ich glaube, es war von ihm ein Scherz. Bis hin zur Entscheidung, wo wir zusammenziehen. Fernbeziehung Brühl-Lübeck. Oh es Gott. Ist vieles dabei, was hier den Rahmen sprengen würde. Aber wer weiß. Eine Geschichte möchte ich aber gerne teilen, auch wenn sie vielleicht eher Platz in einem Coaching- oder Beratungssetting hätte. Aber ich bin bereit, davon zu berichten. Denn es gibt leider diese eine Kehrseite dieses für mich schönen Ereignisses. Als ich meinen Eltern von den Neuigkeiten berichtete, musste ich erfahren, dass sie nicht die typischen Reaktionen der Freude zeigten. Oh. Leider wurde ich mit Verletzungen konfrontiert, die ich nicht erwartet hatte. Von, du bist viel zu alt, jetzt noch Vater zu werden, ich bin 48, bis hin zu, wie kann man mit einer diagnostizierten Depression ein Kind in die Welt setzen, über völlig unerwachsene Entscheidungen und. Das alles traf mich wie ein Schlag vor den Kopf. Mir war bewusst, dass es kein leichtes Gespräch werden würde, aber die Heftigkeit war mir nicht nachvollziehbar. Die Heftigkeit war mir nicht bewusst. Kein, wir freuen uns für dich, auch wenn es für uns schwer nachvollziehbar ist. Oder wie geht es dir damit? Das Gute an dieser Situation ist aber, dass es sich zum ersten Mal in unserer Beziehung um einen wahrhaftigen Moment gehandelt hat. Zum ersten Mal ließen wir unsere Masken fallen und konnten uns in all der Radikalität ehrlich gegenübertreten. Ich weiß jetzt wirklich, was sie denken und fühlen. Und ich konnte mich wirklich ehrlich dazu positionieren. Wir wissen, woran wir sind. Mhm. Ich kann Ihre Haltung verstehen, aber ich muss dafür kein Verständnis haben. Mhm. Genauso können Sie sich mir gegenüber verhalten, wenn Sie dazu bereit sind. Das wäre Beziehung auf Augenhöhe. Ich habe mich letzten Endes dazu entschieden, für den Moment eine Kontaktpause einzulegen. Das tut mir sehr gut, auch wenn es natürlich schade ist, dass das für meinen Seelenheil notwendig ist. Ich freue mich jetzt sehr darauf, bald mit meiner Partnerin in Brühl zusammenzuziehen und gemeinsam der Geburt unseres Kindes entgegenzufiebern. Euch und den Lieblingen wünsche ich schöne, bunte, blumige Frühlingstage. Alles Liebe von Matthias aus Lübeck. Klammer auf, noch. Klammer zu. So, ja, wow. Danke dir, Matthias, für diese Nachricht. Das ist eine traurige Geschichte und trotzdem ist da etwas dabei, was vielleicht beide Seiten am Ende dann doch weiterbringt. Und ich glaube, das Band ist noch nicht zerschnitten. Vielleicht kommt man sich ja dann doch nochmal wieder nahe. Und das ist dann am Ende dann doch dann schön. Mhm. Jo, so. Dann danke ich euch. Wir danken euch
an die
für
Lieblinge.
All die wunderbaren Geschichten, die ihr wieder geschrieben habt. Einfach Geschichten aus eurem Leben. Geschichten, die euch berühren. Geschichten, die unterhalten. Geschichten, die uns etwas über das Leben erzählen. Und von denen wir alle profitieren. Und dann wiederum sind wir ja wiederum auch alle bereit, unsere Geschichten zu erzählen. Deswegen ist es einfach die tollste Community der Welt. Danke euch, Lieblingen. Und wir hören uns dann alle am kommenden Montag wieder. Dann geht das weiter.
Bis dann, Lübeck.
Bis dann, Brühl.